Also wir gehen weiter mit dieser Serie über was jeder Christ wissen muss. Und wir haben letztes Mal etwas gesagt über Sicherheit, ewige Sicherheit. Und bist du überhaupt, wie bist du errettet, wie bleibst du errettet? Das ist nur durch Gnade und Glaube alleine. Und nun möchte ich etwas sagen über was passiert, wenn du sündigst. Und du hast als Gläubiger die Freiheit, um zu tun, was du willst. Aber wenn du bewusst sündigst, was passiert, verlierst du die Rettung oder nicht? Und die Frage, die wird, müssen wir anfangen mit Römer Kapitel 6, Vers 1 und Vers 2. Da stellt Paulus eigentlich die gleiche Frage. Römer 6, Vers 1 und Vers 2. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollen wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Mit anderen Worten, obwohl du durch Gnade errettet bist, du bist durch Glaube alleine, bleibst du errettet. Und auch wenn du nicht glaubst, Gott bewahrt dich durch seine Kraft für ewig, hast du kein Erlaubnis, um zu sündigen. Und der Grund ist, dass du tot bist an der Macht der Sünde. Gott hat die Strafe der Sünde auf Jesus Christus gelegt, im Moment, dass er dich bekehrt hat und zu Glauben kamst an Jesus Christus. Aber in Römer 6, Vers 14 und Vers 15 sagt er, die Macht der Sünde braucht nicht mehr über dich zu herrschen, solange du in diesem Leib bist. Römer 6, Vers 14 sagt, die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das Antwort ist, das sei fern. Wie das er auch sagt in Römer 6, Vers 2, das sei fern. Die Leute sagen, ja, wir sind errettet. Je mehr wir sündigen, je mehr Gnade Gott geben kann von uns, wenn wir uns Sünde bekennen. Das ist nicht richtig. Und das ist etwas, was viele Leute schon denken, was man eigentlich tun könnte. Wenn man bewusst sündigt, sagen sie, ja, Gottes Gnade ist größer. Wenn er starb, starb er nicht für die Strafe der Sünde alleine, aber du, der alte Mensch, wurde auch mit Christus gekreuzigt. Das ist kein einziger Grund mehr, warum du an der Lust und Begierde deines Fleisches nachgeben solltest. Du bist tot. Du bist mit Christus vollkommen tot. Wie er im Grab war und die Sünde und Lust hatte keinen Einfluss auf ihn, so bist du auch mit Christus tot am Kreuz. Das Fleisch kann nichts tun. Wenn es festgenagelt ist, kann es nichts tun. So brauchst du niemals nachzugeben an das, was die Sünde sagt. Und die Sünde sagt da, ich möchte das und das und sagt, hör auf, du bist tot. Nein, ich bin nicht tot. Ich bin tot, wer? Schau mal, ich will das. Ich höre nicht auf dich. Mit Christus gekreuzigt. Dann sagen sie, das stimmt nicht. Weil schau mal, ich möchte das tun. Und der Trick ist, dass du sagst, ich muss auf Christus schauen und im Glaube auch diese Lust und Begierde nicht nachgeben, weil du hast Macht, um darüber zu herrschen. Das kann mangel an Geduld sein, ausrasten sein, Drogen sein, nicht beherrschen können. Alle kleinen Dinge können es sein. Ich pack das nicht, doch. Du hast es schon gepackt. In Christus. Bist du schon sicher? Du brauchst nicht zu kämpfen, um das zu erreichen. In Christus hast du alles schon. Du brauchst nur in ihm zu ruhen. Und wenn die Versuchungen kommen, sagst du einfach, nein, danke, nein, danke, nein, danke, nein, danke. Das ist fest stehen zu bleiben in den Herrn Jesus Christus. In Römer 6 sagt er in Vers 3, wisst ihr nicht, dass alle, die wie in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Somit sind sie in seinen Tod begraben. Du bist mit ihm begraben, du als Person. So sind wir je mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Das ist nicht die Wassertaufe, die geistliche Taufe. Aber das gleiche wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. Also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So, wir haben samt ihm gepflanzt, werden zum gleichen Tode, so werden wir auch der Auferstehung gleich sein, dabei wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm, also mit Christus, gekreuzigt ist, auch auf der sündige Leib, dein Leib, also worin du nun lebst, aufhöre, dass wir hin vor der Sünde nicht dienen. Warum? Denn wenn du gestorben bist, bist du gerechtfertigt von der Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Ich kann tun, was ich will, aber du kannst einfach, hör auf, du bist tot, ich brauche dich nicht mehr zu gehorchen. Ich habe einen neuen Meister, Jesus Christus. Nicht einen alten Meister, wie du warst. Und das ist ein schlechter, harter, böser Meister. Denk mal nach, was hat dein Fleisch dir für Gutes gegeben in deinem Leben? Nichts. Absolut nichts. Und der hat so viel schon getan für dich in Christus, hat seinen Geist gegeben, aus dem Erbe, und nun sagt er, du brauchst das Fleisch nicht mehr zu gehorchen, du kannst mir nachfolgen im Glauben. Und wenn du das tut, ist das Fleisch tot. Na, was ist genau Sünde? Jetzt erst mal sagen, was ist dann genau Sünde? Wie muss man es am besten, man kann es vielleicht sagen, definieren? Erstens, es ist eine Übertretung des Gesetzes. In 1. Johannes 3, Vers 4 wird das definiert. 1. Johannes 3, Vers 4. Seite 375. Da sagt, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Das heißt, alles, was nicht recht ist, ist Sünde. Alles, was krumm ist, ist Sünde. Ein Bibelgläubiger hat einen geraden Weg zu gehen. Jesus ist der Weg. Der Feind sagt, ja, es gibt mehrere Wege nach Rom. Das stimmt schon. Es gibt einen Weg zu ihm, das ist Jesus Christus. Ein Bibelgläubiger hat einen geraden Weg zu gehen. Wenn man Ecke schneidet, dann ist man kein Bibelgläubiger. Und viele sagen, ja, 10 Gebote sind gut. Ja, die 10 Gebote sind eine gerade Linie, um zu folgen. Und es zeigt nur, dass Gott sagt, ich gefalle mir nicht, wenn du fremde Götter anbetest, wenn du lügst, stehlst, Ehe bricht, Eltern nicht ehrt, gelüstet. Das sind Sünden nach Gottes absoluten Standard, 10 Gebote, das Gesetz. Das ist Recht, der Rest ist Unrecht. Zweitens, ungerechte Taten. 1. Johannes 5, Vers 17. Alle Untugend ist Sünde. Alles, was kein Tugend ist, alles, was kein Tugend nach einem moralischen Prinzip ist, was Gott eingegeben hat. Es ist nicht recht, einen Nachbarn zu betrügen. Es ist nicht recht auch, um zu einem so zu sprechen, der andere so zu sprechen. Wie älter ein Christ wird, wie mehr er gelernt hat, unabhängig, was Leute denken, das Gleiche zu sagen, sich gleich zu verhalten. Hat weniger Furcht für Menschen und mehr Furcht vor Gott. Dann drittens möchte ich sagen, wenn du Dinge tust, die nicht natürlich sind. In Jakobus Kapitel 4, Vers 17 wird Sünde so definiert. Denn wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Jakobus 4, Vers 17. Das heißt, du kannst sagen, ich muss eigentlich als Frau meinen Mann unterordnen und ihm dienen, für meine Kinder sorgen, Haushalt machen, danach kann alle anderen Dinge kommen, zum Beispiel, du kannst auch Teilzeit arbeiten oder wenn die anderen Dinge getan sind. Erstens kommt der Herr, danach Ehemann, Kinder, Aufgabe als Mutter, Hausfrau und danach kommt das andere. Pflichten streiten sie wirklich nicht. Und das heißt, dass oft die Sünde auch sind, Dinge, die du nicht tust. Die können auch Sünde sein. Nicht, was du tust, kann falsch sein, aber auch, was du nicht tust. Du kannst etwas Rechtes tun, am falschen Moment. Da brauchst du Weisheit für zu haben. Dann kann man auch, Sünde kann auch in Gedanken sein, ohne dass du etwas gesagt oder getan hast, was buchstäblich Sünde ist. In Sprüche 24, Vers 9 lesen wir, des Narren Tücke ist Sünde. Des Narren Tücke. Eine Tücke, seine Gedanken, seine Motivation kann. Du kannst etwas richtig tun mit einer falschen Motivation. Das ist auch möglich.
Wo steht es?
Die Tücke werden beschrieben in Sprüche 24, Vers 9. Und schlussendlich Stolz. Eine Person kann vielleicht äußerlich sich ganz niedrig benehmen, aber kann im Herzen ganz stolz sein. Lass ich niemand etwas sagen, nicht von Gott, nicht von anderen. Sprüche 21, Vers 4 sagt: Hoffärtige Augen und stolzer Mut und die Leuchte der Gottlosen ist Sünde. Hoffärtige Augen und stolzer Mut. Das heißt, der Feind war ein stolzes Wesen, hat sich vorgestellt auf seine Schönheit und danach kam die Sünde, wegen des Stolz. Und ab und zu kann es sein, dass Gott Dinge erlaubt, das haben wir besprochen mit die Predigt am Sonntag, Dinge, die Gott erlaubt, die vielleicht, denkst du, ja, die sind unangenehm, kann sein, um dich niedrig zu halten, ins Gebet zu halten, weil ihr kennt dein stolzes Fleisch. Dass ich vorstelle, auch was er oder was sie gerne tut und zeigt. Und der Herr sagt, rühm dich in eine Person, in mich. Nicht in Dinge vom Fleisch. Wie was du getan hast. Also Stolz ist eigentlich Rebellion gegen Gott. Weil du vergisst eigentlich, dass du nur ein kleine Kreatur bist in Gottes Augen. Das sind wir. Das ist nicht viel Größeres oder Besonderes. Und ein stolzer Rebell rebelliert gegen Gott. Und muss dann auch oft die Sünde ernten, die er gegen Gott getan hat. Nun, wir sind in den Sprüchen, ein paar Kapitel zurück, in Sprüche 6, werden sechs Dinge erwähnt, die Gott hasst. Sprüche 6, Vers 16 bis 19. Diese sechs Stücke hasset der Herr und am siebten hat er einen Gräuel. Da sagt er, hohe Augen, falsche Zungen, Hände, die unschuldig Blut vergießen, Herz, das mit bösen Tücken umgeht, Füße, die Beine sind Schaden zu tun, falscher Zeuge, die frech Lügen redet und der Hader zwischen Brüdern anrichtet. Du siehst hier zweimal das Wort Zunge, falsche Zeuge, falsche Zunge. Und es fängt an mit hohe Augen. Augen zeigen, wie das Herz ist. Wenn das Herz stolz ist, siehst du direkt in die Augen. Ein stolzer Person läuft immer so rum. Du bist eine stolze Person. Das ist direkt in die Augen. Und weil die Augen sind die Fenster der Seele. Der Stolz ist, sieht man es in den Augen. Nun, da möchte ich etwas sagen über die Essenz, das Wichtigste von Sünde. Elemente, die sind wir Sünde zusammenstellen. Wie kann man das definieren dann am besten? Na, erstens vielleicht, das haben wir schon gesehen in 1. Mose 3, ist das Rebellion gegen Gottes Wort. Das ist echt Sünde. Dann sage ich immer, halte fast an diesem Buch. Leute, die sich dieses Buch nicht als Autor akzeptieren, die sind schon in Rebellion gegen Gott. Aber jeder Ungläubige hat das gegen dieses Buch. Jeder Ungläubige. Aber die meisten Christen gehen auch dieses Buch. Und wir haben auch Christen, die bekennen dieses Buch, aber tun nicht oder tun genau gegen das, was dieses Buch sagt. Ich sage immer als Mädchen, ein bisschen liebgläubige Gemeinde, wenn Leute hier sind mit einer falschen Motivation, vielleicht bist du mit einer falschen Motivation, ist meine Aufgabe, euch wegzubeten und wegzupredigen. Mhm. Leute gehen von selber. Die brauchen nichts zu tun. Meine Aufgabe ist, das Wort zu bedienen und zu predigen. Und am Anfang denken Leute, ja, das ist interessant, weißt du, ein Holländer mit einem fremden Akzent oder so, weißt du. Aber nach einiger Zeit sagen sie, ja, der Punkt ist hier, will ich unter Gottes Schutz und seinen Segen und biblische Autorität leben oder nicht. Da ist der Punkt. Und wir denken, ja, da haben wir keine Freiheit mehr. Nein, wenn du da unten bleibst, dann gibt Gott dir viel Freiheit, um zu tun, was er gerne hat. Und das ist, dann bist du frei von der Macht der Sünde. Wenn du den eigenen Willen durchziehst, bist du von der Macht der Sünde geknechtet. Bist du nicht echt frei. Das ist die Lüge vom Feind. Also erstens, schau mal an in 1. Mose 3, was passierte im Garten Edens. Und es hat direkt zu tun mit Gottes Wort. 1. Mose Kapitel 3, die ersten 5 Versen. Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Die erste Frage ist: Zweifel an Gottes Worte sehen, und es fängt an mit einem positiven Ja. Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rührt es auch nicht an, dass es nicht sterbt. Und was sagt die Schlange dann? Das ist Verneinung, was Gott sagt in Vers 4. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. So sicher nicht. Und dann ist die Idee von Haman: Gott weiß, das ist die Trick, der Catch, welches Tages ihr davon esset, so werdet eure Augen aufgetan und werdet ihr sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. So Gott sein. Extra Ausbildung. Aber das ist der weitere Führung. Das Problem war, wenn wir das ursprüngliche Gebot anschauen, in Kapitel 2, Vers 16, dann sagt Gott zu dem Menschen Adam: Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten. Allerlei. Ja. Überall kommen sie von essen. Schlange sagt, und die Frau sagt: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Das Wort allerlei wird weggelassen. Wisst ihr das? Sünde fängt damit weglassen von Gottes Wort. Nou, moderne Bibel hebben één kenzeichen, ze lassen tausenden woorden weg. Nur im Neuen Testament, alles Gottes Wort. En danach, sagt Gott, aber, 1. Mose 2,17, von dem Baum des Erkenntnisses, Gutes und Böses, sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Mit anderen Worten, was sagt de Frau, was fügt sie zu? Vers 3, rühret es auch nicht an. Dat heeft God niet gezegd. Je kon in de verboden frisch een ander rühren, maar niet essen. Also, erstens doet ze iets ab, en dan fügt ze iets zu. En dan komt Sünde in de Welt. En in de Bibel doen veel dingen weg, en fügen zu, Kirche Rom, die abgegriffen Bücher. Dat is dan die einzige wahre Kirche. Also, erstens sehen wir. Rebellion gegen Gottes Wort, damit fängt immer Sünde an. Und wir lesen in Römer Kapitel 3, Vers 19 und Vers 20, Römer 3, Vers 19 und Vers 20, wir wissen aber, das, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass aller Mund verstopft werde und aller Welt Gott schuldig sei, darum, dass kein Fleisch durch das Gesetzeswerke vor ihm gerecht sein mag, denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. In anderen Worten, das Gesetz zeigt, dass du sündig bist, und das Gewissen, was du hast, mit dem Gesetz zusammen, zeigt, dass du ein Schuldig gegen Gott, wie ein Röntgengerät, das zeigt nicht, wie man geheilt wird, das zeigt, wie du, wo du etwas gebrochen hast. In diesem Fall wurde gegen Gottes Gesetz verstoßen hat. Und nochmals, Gott kann dich den Weg zurückbringen durch sein Wort. Darum sind wir immer beschäftigt, um sein Wort wieder zu verbreiten, rauszugeben. Das Wort, darin ist die Kraft. In sein Wort, nicht in mein Wort. Und wir können deswegen gereinigt werden als Christ, wenn wir das Wort täglich lesen, studieren, auswendig lernen. Und deswegen sind die Leute, die moderne Bibel machen, vom Feind inspiriert. Ohne dass sie es wissen. Oder vielleicht ab und zu auch bewusst. Dann zweitens, Sünde fängt an mit Rebellion gegen Gottes Wort, aber auch hat das zu tun mit Erfüllen deiner Lüsten. Und was wir besprochen, die drei Versuchungen, auch die werden erwähnt in 1. Mose 3, weil es sind drei Dinge, die Eva tun will, nachdem der Feind sie diesen Versuchung vorgestellt hat. In 1. Mose 3, Vers 6 lesen wir, das Weib schaut an, sie war wahrscheinlich eine moderne Frau, aber sie brauchte nicht auf ihren Mann zu hören, dass von dem Baum gut zu essen wäre, erstens, zweitens, lieblich anzusehen, und drittens, dass es ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Drei Dinge. Und dann, wenn sie das angeschaut mit dem Auge, dann kommt dann Lust, wie mit der Fülle, dass sie nichts von der Frucht aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß. Es ist immer, Sünde wird aufgezeichnet, die Schlange zeigt den Baum, erster Schritt. Sünde wird illuminiert, das ist erleuchtet, schön gemacht. Das ist die Idee, heute Ziel von unserer Inserat und Werbung. Das ist doch keine Sünde. Dann fangst du an zu überlegen. Da kommt Sünde raus. Dritte Strecke. Fangst an zu überlegen. Jesus hat erst das schon durchgemacht, Sünde wurde ihm gezeigt, erleuchtet, aber hat niemals angefangen zu überlegen, wenn ich nun. Nein. Dann viertens, da kommt die Entscheidung im Herzen, ich will das tun. Was sind die Kosten davon? Ich nehme meine Chance. Fünftens, die Tat, in diesem Fall Eva, sie nahm von der Frucht. Fünf Schritte, fünf Zahlen des Todes. Und es fängt an immer mit, ja, ist nicht so schlecht. Jeder tut es doch. Es fühlt doch gut. Ja. Wieso nicht? Das ist wie die Mann in die Schule. Die Kinder bleiben. Mein Bibelgläubiger Christ sagt ja, wieso? Warum? Es ist biblisch. Gefällt es Gott? Gefällt es meine Eltern? Das ist eine ganz andere Art von Denken. Und leider ist das so, dass Lust, Sünde und Tod liegen ineinander verlängt. Das heißt, der Feind versucht immer, heute mit Werbung voran, etwas, der Lust zu erregen, dass er sagt, das brauchst du. Das musst du haben. Sofort. Wenn du es nicht hast, dann vermisst du etwas, dann gehörst du nicht dazu. Lust. Und dann, wenn Lust erfüllt ist, dann kommt die Sünde. Du machst etwas, was falsch ist. Und dann, wenn die Sünde erfüllt ist, dann kommt der Tod. Das kann körperlicher Tod sein. Oder es kann Trennung sein, Scheidung sein von Familie, Freunde, wie auch. Das ist Sünde tut. Das Fleisch von dir hasst Gott. Nein. Und das ist eine natürliche Sache. Und das heißt, du hast eine natürliche Rebellion in deinem Herzen, um gegen Gottes Wort zu verstoßen. Darum ist Bibelglaube geprägt so wichtig. Dass du immer hört, was nicht gut in deinem Fleisch ist, in deiner Motivation ist. Aber ich denke, ja, aber die Frage ist, was denkt Gott? Das ist der Punkt. In anderen Worten, versuche nicht dein Fleisch zu nahren, aber lerne dich zu unterordnen an Gottes Wort und an den Herrn persönlich. Und zu sagen, jeden Tag, Herr, nicht meine Wille, aber deine, zeig mir deine Wille und hilf mir, deine Wille zu tun. Dann lernst du, dann wächst du auch. Wenn du nicht, ich habe so oft gehört, Jungs, intelligente Jungs, gerufen zu predigen, alles gut mit den Eltern und so weiter. Und nach 10, 15 Jahren schaue ich nochmal auf den Jungs. Was tut sie für den Herrn? Nichts. Absolut nichts. Weißt du, warum nicht? Ein Grund, nur ein Grund. Probleme mit dem Fleisch. Verweigern, ihr Fleisch zu kreuzigen, aber zu sagen, ja, du, mein Fleisch muss noch ein bisschen erleben. Muss ein bisschen das Leben genießen, nicht? Und da hat man so 1, 2, 5, 10, 15, 20 ein ganzes Leben weggeschmissen vor Gott. Es geht überall rund um mir. Ich will eigene Kinder auch, wenn sie Teenie sind. Nein, Mama, tue ich nicht. Nein, ich will das und das und das. Muss ich sie daran nehmen. Ist nicht richtig. Ja, wenn sie 18 sind, gehen sie ihren eigenen Weg. Geistig auch. Da haben sie die Teenage-Rebellion gesagt. Ich will das tun, ich gehe hier, ich gehe da. Tun sie das, dann muss Gott sie warnen und dann geht es dich in die Hose. Ja, du kannst sagen, ja, ich habe es dir gesagt. Das ist das Problem. Kenntnis kann ein Stolperstein sein, um zu schnell Dinge zu tun, wofür du noch nicht bereit bist. Dann drittens, was ein Komponent von Sünde ist, es lehnt Gottes Gemeinschaft ab. Weil das Problem war in 1. Mose 3, dass Eva nahm von der Frucht und sie aß. Wir lesen 1. Mose 3, Vers 7 und Vers 8. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und wurden gewahr, dass sie nackend waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten ihnen Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl worden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. Das heißt, Sünde sorgt dafür, dass du siehst, du bist nackt, du siehst eine Schuld und du versteckst dich vor Gott. Wenn er kommt. Keine Gemeinschaft mehr. Als hij verzündigt, dan zeg ik dan morgen, morgen vroeg, man, ik stel, houd ik ze in de vuur af, ga in de Bijbel lezen. Het is geen lust te lezen. Want dat is een gemeenschap verloren. En God möchte gemeenschap met die hebben. En deze onzichtbare mauer van zonde kan nur gebroken worden wanneer du bewust sagt, de schuld ligt bij mij, niet bij God, bij mij. En God zegt in 1 Johannes 1, vers 9, wanneer we onze zonde bekennen, jede individuele zonde bekennen, zo is de troon gerecht die zonde te vergeven of te reinigen van alle ontoegen. De reine kern, maar is dat voor ons? Selbstbekenntnis, Selbstbekenntnis. En dan kan God wieder die Gemeinschaft wieder herstellen. Du kannst ewig sicher sein als Christ, aber doch kannst du, wenn du nicht sündentätig bekennst, die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus kaputt machen. Mit anderen Worten, rebelliere nicht gegen Gott durch dein Fleisch zu nahren. Du weißt genau, was dein Fleisch gerne hat. Andere Menschen sind als mein Fleisch. Mein Fleisch ist immer so böse. Ich muss nicht nahren. Ich muss für tot halten. Ich bin schon Sieger in Christus über das Fleisch. Hat kein Recht auf mich. Dann möchte ich etwas sagen über die Gefahren von Sünde. Und das erste Gefahr ist, dass Gott dich körperlich strafen kann wegen Sünde. Ich kann mich noch erinnern, diese Geschichte mit dem Blindgeborenen in Johannes Kapitel 9. Da kommen die Jünger zu Jesus Christus und die stellen ihm eine Frage über die blindgeborene Person. Und sie sagen dann, Herr, Meister, wer hat gesündigt? Dies oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Nou, Jesus beantwoordt dat, in diesem Fall waren es nicht er und seine Eltern, aber er verneint nicht die Möglichkeit. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Ah, Ziel haben. Aber es kann auch sein, dass da Christen sind, die bewusst sündigen, und Gott kann dafür sorgen, dass dein Leben gekürzt wird. Oder dass du krank wirst. Das kann ein Urteil von Gott sein. Er sagt, ja, das tut Gott nicht. Doch, Gott züchtigt nach Hebräer 12 diejenigen, die er lieb hat. Natürlich kann Gott Dinge erlauben, um dich zu züchtigen, dass du ein heilig Leben führst. Und nicht mit Sünde spielt, wie die meisten Christen heute tun. Wir lesen in 1. Korinther 11 als Beispiel, in diesem Fall in dem Kontext von Abendmahl. 1. Korinther 11, Vers 30 bis 32. Darum sind auch so viele Schwache und Kranke unter euch und ein guter Schlaf. Das heißt, eine Menge Christen in Korinther sind gestorben, eingeschlafen. Warum? Sie haben Abendmahl genommen und nicht das Leib Christi unterscheidet. So wir uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt. Auch dass wir nicht samen der Welt verdammt werden. So Gott kann nicht züchtigen als Christ. Und ich spiele mit dem Fleisch. Ich sage noch, ich kann dich töten, sagt Römer 8, Vers 1. Das Verdammliche ist, wenn du die Sünde nicht bekennst, spiel mit der Sünde, dann kann Gott ein Menschenleben kürzen. Die kann sich zum Beispiel sagen, eine Person nicht aufhört zu trinken oder zu rauchen als Christ, dann ja, kann ein Leberproblem bekommen, ein Lungenproblem bekommen und viel früher sterben. Oder Dinge können auch sein wegen der Eltern. Sechste Buch, siebte Buch Mose. Götzendienst in der Kirche Roms kann bis aufs vierte Geschlecht noch eine Freimaurerei, eine Erfolge haben. AIDS. Kinder, die mit AIDS geboren worden. Kann alle Dinge sein. Dann zweitens, was sind Gefahren von Sünde? Du kannst ewiges Lohn verlieren. Gott möchte ein Kind gerne einen Lohn geben, wenn er etwas Gutes tut. Und der Herr sagt, dass er uns alle persönlich für den Richterstuhl von Christi fragt, zu kommen. In 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und wir sind jährlicher empfangen, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, ist er gut oder böse. Das ist hier, bei dem Richterstuhl Christi. Dann offenbart Gott, was er will, dass du bekommst als Lohn für dein Leben als Christ. Es gibt 5 verschiedene Kronen und eine davon ist dein Leben betäuben. Dass es nicht das Fleisch geben, was es immer will. Aber es ihm das nicht geben, was es will. Dat komt geistige wachstum. De Bibel zegt ganz klar, dass dein Werk dort bei Jesus Christus gerichtet wird. Dein Werk, nicht deine Seele. Deine Werke werden gerichtet vor Gott. Und wenn du dann ja, als Christ nur für dich selber gelebt hast, egoistisch gelebt hast, die Motivation war nur dich selber und nicht den Herrn, ja, sagt der Herr, ja, tut mir leid, aber du hast dann gebaut mit Holz, Holzstoppen, und nicht verbrennen, das ist totes Zeug. Wenn du gebaut hättest mit Gold, Silber, Edelsteinen, ja, das wird durchs Feuer nicht verzehrt. Gold weist hin auf Göttlichkeit, Anbetung. Silber weist hin auf Erlösung, erlöste Seele. Edelsteine sind Menschen, die aus Stein in ein Haus, die Gemeinde, eingebaut werden. Wenn das passiert, durch den Dienst, den du tun darfst, dann sagt Gott, wohl getan, du frommer Knecht, komm in die Herrlichkeit deines Herrn rein. Wenn alles nur für dich selber gemacht hat, dann sagt er, ja, tut mir leid, aber da kann ich keinen Lohn geben dafür. Welcherlei jemandes Werk ist, die Art des Werks von jemandem, das ist wichtig. Warum hast du es getan? Das ist wichtig. Und die Referenz kann man finden in 1. Korinther 3, Vers 13 bis Vers 15. Und dann möchte ich etwas sagen über die Folge der Sünde. Sünde hat schlimme Folgen für jeden Mensch. Und ich denke, dass diejenigen, die ein bisschen älter sind, sagen, ja, ich möchte nicht nochmals mit Sünde spielen. Weil ich habe herausgefunden, was Sünde tut in meiner Seele, in meinem Körper, für mein Zeugnis, meine Freude, meine Friede mit dem Herrn wegnimmt. Das ist es einfach nicht wert. Am Anfang denkst du, ja, es ist schon schön. Und dann später kommt die Folge der Sünde. Es ist zu viel. Ich möchte es nicht haben. Drei Dinge möchte ich sagen, was Sünde tut. Und schreib sie auf, weil das sind wichtige Dinge, die du auch mit deinen Kindern besprechen kannst. Erstens, es schadet den Namen von Jesus Christus. Wenn du spielst mit Sünde, die Leute in der Umgebung sehen es schon. Und wenn du nicht lebst, was du predigst, glaubt niemand dich mehr. Und das sind, ich denke auch, viele Christen, die eine Behinderung sind für Ungläubige, dass sie zu Jesus Christus kommen. Weil die denken, ich tue es auf meine Art und Weise. Frank Sinatra, do it my way. Und die Welt sieht das schon. Die sind nicht dumm. Ich sage noch, das kann ein Grund sein, warum viele Ungläubige niemals in die Gemeinde kommen oder zu Christus kommen. Die denken, ja, wenn er sagt, von einem geborenen Christus, er lebt so und so, tut das und das und das. Ich habe mal einen Bekannten, der hat gesagt, ich weiß schon, dass ich mich bekehren muss, Jesus Christus. Und, oh, gut, gut. Aber er hat auch gesagt, aber weißt du, ich gehe mir nicht so verhalten als ein paar Leute bei dir in die Gemeinde. Ich habe schon gesehen, was da läuft. Das will ich nicht. Wenn ich mich bekehre, ist er kein Rauchen mehr, kein Drogen mehr, keine andere Frau mehr, kein Alkohol mehr, nichts mehr. Basta. Und Recht tun. Und nicht irgendwo auf Weltigkeit und Weise Dinge selber durchziehen. Da habe ich Zeit für. Das ist kein Problem. Das sind Ungläubige Kerl. Hey, die Ungläubigen, die schauen gut an. Und wenn du als Eltern nicht recht tust, deine Kinder schauen nicht gut an. Stärker noch, die schauen dich ab und zu gut an. Dann sagen sie Dinge nicht so, oh, das war vom Herrn. Das kannst du nicht sagen, natürlich, aber die können das wirklich sagen. Das ist ein Mann, das kommt voll in Gewissen. Sein ist alle Unschuld. Und du weißt, es war vom Herrn. Und das ist, da kann man dankbar für sein. Wenn die Kinder von Herrn benutzt werden, um dich ein bisschen rechten Pfad zu halten, rechten Weg zu halten. Das heißt, du brauchst ein Zeugnis zu haben, dass du sagst, ja, Leute sagen, das ist ein Christ, eine christliche Person und deswegen glauben sie dein Wort. Schauen wir das an in Römer 14. Römer 14. Darum ist Bibelstelle eine gute Sache. Aber es ist nicht nur alleine Bibelstelle, du musst es auch anwenden. Du musst auch Gott, der Heilige Geist, muss es nützen in deinem Leben. Römer 14, Vers 12 und Vers 13. So wird nun ein jeder für sich selbst Gott zur Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern das richtet vielmehr, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis darstellt. Das kann schnell passieren. Du kannst aber so einen Witz machen, das kann nicht gut ankommen.
Nein.
Das kann sein.
Nein.
Ja, du musst ja aufpassen. Und dich entschuldigen. Er kann mit einer guten Motivation gewesen sein, aber eine andere Person kann vielleicht nicht so eine Stimmung sein für einen Witz. Wir waren bei Namahorn noch, da hatten wir eine Studentenarbeit und eine Schwester, die hat gerne gekocht. Aber sie war Vegetarier, hat immer vegetarisch essen gehabt. Na, wenn sie zu uns kam, ja, dann müssen wir auch kochen als Jungs, du weißt, wie das geht. Konnte schon kochen. Kannst du nicht glauben, aber konnte schon kochen. Aber haben natürlich nicht ein feines Stück Steak genommen, jeder, und das gegessen, wenn sie da war, als Vegetarier. Haben wir auch vegetarisch gekocht. Warum? Kein Anstoß zu sein. Oder wir waren mal bei einem Osteuropa, bei einem Gemeinde, und dann haben sie gesagt, ja, es ist gepredigt, wir sind doch abermal fein, ja, ist gut. Und dann kam de Becher vorbei, da war Alkohol, und wein, war ein ganz feine, süße Spanische Wein. Aber viel Alkohol. Ja, kommt vorbei. Ich glaube, man soll keinen Alkohol im Wein haben, weil Wein ist ein Bild von Blut Jesu Christi, und in das Blut Jesu war keine Sünde, und Alkohol ist ein Bild von Sünde. Aber wenn ich das nicht genommen hätte, war ich ein Anstoß, aber eine Beleidigung für meine Brüder und Schwestern. Ich habe es einfach getrunken. Warum? Gottes Wort sagt hier, man soll den Anstoß oder Ärgernis darstellen. Ja. Das ist ein Beispiel. Du musst nicht umdrehen und sagen, ja, wenn ich ungläubig komme und ich möchte kein Anstoß sein, dann kann man mal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bier trinken mit ihnen oder ein Stück Wodka. Nein, das ist eine andere Geschichte. du musst nicht umdrehen. So. Ich weiß nicht, wie es ein menschlicher Verstand sich drehen kann. Zweitens, die Bibel sagt auch, dass wir in 2. Korinther 5 den Schreck des Herrn auch wissen müssen. Es ist kein lustige Sache, uns zu verantworten für den Herrn. Er ist zu fürchten, sagt 2. Korinther 5, Vers 11. Die liebe Christen soll uns dringen, Vers 14, um Recht zu tun. Aber er ist auch zu fürchten und wir müssen uns von jedes Wort und Tat auch Rechenschaft ablegen. Nou, zweitens, was du schaden kannst, ist der Geist Gottes. Nicht nur der Name Jesu Christi, aber der Geist Gottes. Denn du musst mal so denken, du bist ein Botschafter. Wenn ich nach als Niederländer muss ich mein Land vertreten oder Niederländische Botschaft in die Schweiz vertreten, die niederländische Regierung. Und das heißt, sie müssen wirklich anständig sein, wenn sie ihren Glaubensbrief als neue Botschafter an den Bundesrat zeigen. Und das Verhalten muss korrekt sein. Nou, dat is ook zo met ons. Wir als Christen zijn Gottes Botschafter in deze Welt. Ah, ja. We zijn hier in 2. Korinther 5, we schauen mal an, Vers 20. Zo zijn we nun, 2. Korinther 5, Vers 20. Zo zijn we nun Botschafter an Christi Stadt. Ja. Denn Gott vermahnt durch uns. Zo bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Botschafter Christi. Ein Botschafter ist ein Vertreter von einem Land in ein anderes Land. Und ja, wir sind hier Vertreter von Gott auf Erden. Und da passt ein gutes Verhalten bei. Und er sagt, ja, aber wenn andere nicht recht tun, dann habe ich doch alles recht. Nein, hast du nicht. Du musst als Botschafter dich verantworten für Gott. Du vertretest ihn, nicht andere Leute. Und Problem ist deswegen, wenn man also den Herrn nicht recht vertretet, dann kann man den Heiligen Geist betrüben. Epheser 4, Vers 30 sagt es so, Epheser 4, Vers 30, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Das ist eine Gemeinde, Gemeindezusammenhang. Das heißt, Leute in einer Gemeinde können den Heiligen Geist betrüben. Das spürst du auch. Ich spüre es direkt. Ihr vielleicht auch, aber ich spüre es direkt. Wenn ich in eine Gemeinde komme, diese Gemeinde oder andere Gemeinde, macht nicht aus. Und ich muss predigen, dann ist es. Es kann sein, dass da wie ein unsichtbare Wand ist. So, du kannst vielleicht auch, wenn du zum Beispiel bei einer anderen Person eingeladen wirst, und Dan komst du een ruime spuurstuur aan een vreemde atmosfeer. Dikke luft, zeg maar dat zie je? Dikke luft? Dikke luft. Ik heb zo'n beetje, ik kom op zo'n andere gemeente dan, anders land. En dan kwam er zo via een onzichtbare mouw. En dan zit ze weer zombies erin. Dus dan reageer je nog niets. Kein Witz, kein Predigt, kein. Er moet ook niets. Ja, en daar is een andere geest in. En wenn man dan betet en. Das kann man halt in de Brauen. Plötzlich kann man durchsehen, dass Leute wirklich aufmerksam sein, reagieren, Amen sagen, ja, ist gut. Du spürst, da ist Kontakt. Der Heilige Geist kommt durch. Na, das ist eine Folge von, wenn Leute in einer Gemeinde den Heiligen Geist betrüben. Das spürst du in der Gemeinde. Wenn der Heilige Geist betrübt wird, dann ist da keine große Freude. Ist immer, muss ich aufpassen, wie ich sage. Und wenn der Geist des Herrn nicht da ist, Freiheit. Du fühlst dich frei. Du kannst sagen, reden, lachen, Gemeinschaft haben, ist das frei. Na, das verlierst du, wenn du bewusst in Sünde lebst oder weitergehst. Du sprichst auch dann in deiner Familie. Und der Heilige Geist ist heilig und rein. Und das Fleisch möchte einfach unreine Sachen, unheilige Sachen reinbringen. Und unbekannte Sünde, damit fängt das alles an. Wenn du dich nicht jeden Tag bekennst, dann ja, geht der Heilige Geist ist schon da, aber die hat weniger Raum mehr. In deinem persönlichen Leben, in Eheleben, in Familienleben, in Gemeindeleben. Und schlussendlich möchte ich sagen, es schadet nicht nur diese Folge der Sünde, deine, die Name Jesu Christi, de Heilige Geist, aber auch deine persönliche Wandel mit Gott. Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr.
Nee.
Einfach mit dem Herrn wandeln. Das ist eine ganz schöne Sache.
Ja.
Einfach sagt, weißt du, ich mache einen Spaziergang und ich sage mit dem Herrn. Ich rede ein bisschen, ich nehme eine Bibel mit, ein Gesangbuch mit. Und einfach, soll ich euch auch vorschlagen, nimm pro Monat, wenn du kannst, ein paar Stunden. Und geh alleine irgendwo hin mit einem Sangbuch, vielleicht eine gute Biografie, Notizbuch, eine Bibel. Alleine mit den Herrn sein. Singen, loben, preisen, was lesen, was überdenken, meditieren, Dinge aufschreiben und so weiter. Das ist ganz gut für deine Seele. Das brauchst du, wirklich. Kein Handy mit, kein Laptops, iPads, iPhones, und wie das Zeug alles heißt. Weg, du alleine mit Gott.
Nein.
Und weißt du, das braucht die Seele, ist erfrischend. Ich möchte abschließen mit einem Text aus Jeremia 2, Vers 5. So spricht der Herr, was haben doch eure Väter fehls an mir gehabt, dass sie von mir wichen und hingen an den unnützen Götzen, dass sie doch nichts erlangten. Unnütze Götzen, die brauchen wir nicht. Sie sind nur eine Behinderung, um unseren Lauf zu laufen. Weg damit, Bekenntnis, Erkenntnis, lass es weg. Jeremia 2, Vers 5. Und hang da nicht an. Und wenn das im Herzen da anfängt zu hängen, dann weichst du ab vom Herrn. Und dann verliest du die einfach normale Wandel mit dem Herrn selber. Gott sündigt nie. Und wenn du sündigst, kannst du nicht wandeln mit einem heiligen Gott. Und wenn das sündig ist, ja, dann glauben die Leute in deiner Umgebung dein Zeugnis nicht mehr. Ist unglaubwürdig. Und was passiert, wenn du sündigst? Du schädigst dich selber.
Ja.
Du bringst Urteil auf dich, bei richtest du Jesu Christi hier, für deine Werke, die nicht korrekt sind als Christ. Du schädigst alle drei Personen der Gottheit, Jesus Christus, Heiligen Geist und Gott der Vater. Und du verlierst die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist nicht schön. Die Gemeinschaft mit dem Herrn verlierst. Spiele deswegen nicht mit Sünde. Und nochmals, bedenke ein Ding. Am Moment, dass du sündig bist, für jede Sünde wurde den Herrn auf der Peitsche geschlagen. Für jede Sünde hat er einen Nagel in seine Hand oder Fuß gekriegt. Für jede deine persönliche Sünde. Dat is dus niet waard. We zijn dood voor de zonde. We zijn lebendig voor de Heer. We hebben een nieuwe meester. wenn wir auf ihn schauen und ihm seine Wille fragen und ins Wort und Gebet gehen, jeden Morgen, jeden Abend, dann hilft er schon, dass wir in den Sieg weiterziehen. Du brauchst nie zu sündigen. Du kannst im Sieg einfach weiterziehen. Und wenn es mal passiert, bekenne es so schnell wie möglich, zahl deine Sündenrechnungen so bald wie möglich und zieh weiter. Schau nicht zurück, zieh weiter, geh wieder direkt auf den richtigen Pfad. Und verliere niemals die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das Allerwichtigste. Vater, wir danken nochmals für dein Wort und wir beten, dass du uns Gnade gibst, um unsere Sünden jeden Tag zu bekennen und zu wissen, dass wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen ein niedriges Herz, um unsere Sündenschuld zu erkennen und zu bekennen. Willst du die Gnade geben, dass wir mit dir wandern dürfen, jeden Tag, und Sünde hassen, wie du es hast, und davon wegbleiben und nicht in unserem Herzen irgendwo einen Götze anhängen. Hilf jeder das, diese Woche durch deine Gnade nachzuvollziehen, auch die Kinder darin zu erziehen. Und hilf uns auch, deine wieder zu sehen. Und überall, Vater, wir beten, dass du, Herr Jesus, bald kommst, um uns heimzunehmen, dort, wo wir gehören im Vaterhaus, wo wir niemals mehr sündigen können. Das fragen wir in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Thank you.